Bergpredigt müssen wir immer verstehen mit der Basis von der Gnade von Gott. Das heißt, Gott weiß ganz genau, was ich alles nicht kann, ist mir aber gnädig, er ist ein liebender Gott. Und das müssen wir immer bei dieser Bergpredigt im Hinterkopf haben. Gott ist ein gnädiger Gott. Er verlangt nicht etwas von mir, das ich nicht erfüllen kann, sondern er ist ein liebender und gnädiger Gott. Heute Morgen, als ich die Losungen gelesen habe, habe ich es spannend gefunden, da habe ich auf einen Text gestoßen für den heutigen Sonntag aus dem Johannes 1, Vers 17. Da heißt es: Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus hat ja da Bezug genommen auf das Gesetz, da kommen wir dann gleich zurück. Er hat aber in der ganzen Bergpredigt, müsst ihr euch vorstellen, wie wenn er sagt: Ich zeige euch, wie es gehen kann. Ich zeige euch, wie ihr in eurem neuen Leben könnt neue Schritte machen könnt. Und ich ermutige euch dazu. Und es kommt mir vor, wie wenn Jesus eigentlich schon mit ihr rechnet und sagt: Und ich weiß, ihr könnt es nicht von euch aus. Die Bergpredigt zeigt uns aber insgesamt auf, was passiert, wenn Gottes Geist, wenn er in mich kommt, wenn er in mir lebt, wenn er sich ausbreitet und Beschlag nimmt, wenn Gottes Geist in mir zum Ausdruck kommt, was dann alles kann passieren. Und ich vermute, wir kennen alle die Situationen, wenn wir etwas Neues kennenlernen, wenn wir irgendwo hinkommen, dass wir die Leute gerne schubladisieren. Dann machen wir die Schublade auf und merken sofort irgendetwas, was der andere gesagt hat, wie er aussieht oder was auch immer. Schubladen auf, Person rein, Schublade zu. Und die Leute haben es manchmal ganz schwer, aus dieser Schublade wieder rauszukommen, weil wir sie nicht rauslassen. Weil wir irgendwie sie kategorisiert haben. Wir alle kennen das vielleicht auch, dass wir auf irgendetwas Zorn haben. Vielleicht denken wir sogar, ja, und ich habe allen Grund, zornig zu sein. Die Stelle, die ich jetzt gerade gelesen habe, wo Jesus in seiner Predigt gesagt hat, die Verse, da stellt sich eben die Frage, wie können wir ein Leben leben, sodass es Gott entspricht? Wie gelingt uns das? Und ich will euch jetzt schon mal vorweg sagen, er hat alle Voraussetzungen dafür gegeben, dass wir radikal anders leben können. Es ist uns gegeben, es ist möglich, das radikal andere Leben eben zu leben. Es ist nicht eine Forderung, Anforderung, die er uns erfüllt, damit wir in den Himmel kommen. So dürfen wir die Bergpredigt nicht verstehen. Es ist nicht eine politische Botschaft. So eine Bergpredigt müssen wir verstehen als Vision von Jesus. Er hat eine Vision von einer Gesellschaft, die revolutionär anders ist, wie die Welt das es kennt. Und in dem Vers 21, am Anfang, da hat es geheißen: Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Was macht Jesus? Er zitiert das Gesetz von Mose. Und das haben alle Juden gewusst. Die Frommen und vielleicht auch nicht ganz so Fromme, die haben gewusst, du sollst keinen Mord begehen. Das war ihnen bekannt gewesen. Aber Jesus hat dann weiter angeführt und hat gesagt: Ich aber sage euch, ihr solltet nicht einmal Zorn empfinden. Also die Juden haben das alle gewusst, dass es im Gesetz steht und dass man niemanden umbringen soll, aber es ist für die Juden fast wie so eine leere Worthülse geworden. Ich bin vor anderthalb Jahren bin ich einmal in Israel gewesen, und es war spannend gewesen, so unter Juden und anderen Bevölkerungsgruppen zu sein. Und es ist heutzutage noch, und das haben mir Juden selber gesagt, sind Juden manchmal ganz schlau. Sachen ein bisschen so anzupassen, wie man es braucht. Sie haben ein Gesetz und wollen das Gesetz erfüllen. Und jetzt muss man das irgendwie so umbiegen, dass es für einen passt, dass so wie man lebt, dass es wirklich auch stimmt, dass man das Gesetz erfüllt. Sie haben also die Sachen zum Teil manchmal ein bisschen verdreht und haben nicht eigentlich darüber nachstudiert, wie hat Gott das eigentlich gemeint, als er das Gesetz gegeben hat. Was steckt denn dahinter? Sondern sie haben versucht, eigentlich mit einem kalten Herz das Gesetz nach dem Buchstaben zu erfüllen, sodass sie gerecht rausgehen. Bei dem Ganzen haben sie mindestens zwei Fehler gemacht. Der eine Fehler war sicher, dass sie nicht beachtet haben, dass das Alte Testament, all die Geschichten, die vor Jesus in der Bibel sind, auch da, wo das Gesetz erwähnt ist, dass das nie zum Ziel gehabt hat, einen eigenen Erlösungsweg darzustellen. Das Alte Testament durchweg weist immer auf den Erlöser hin, der eines Tages wird kommen. Das sehen wir im Alten Testament immer wieder. Es zielt eigentlich auf den Erlöser hin, auf die kommende Rettung. Und der zweite Fehler ist, dass sie eben durch das, dass sie versucht haben, sich den Himmel zu verdienen, die Gesetze uminterpretiert haben und so versucht haben, zu erfüllen. Aber sie haben sie aus dem Zusammenhang gerissen, aus dem eigentlichen Sinn rausgerissen. Ich glaube, der Geist Gottes, der will Menschenherzen verändern. Der Geist Gottes, der will uns Menschen wieder näher in die Beziehung zu ihm bringen. Und das wollen wir anschauen, wie das denn passieren kann. Im Vers 22 heißt: Ich aber sage euch, er hat also das genommen, was Bestand hatte, und hat es jetzt neu gefüllt. Jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist also echt krass, was Jesus da so formuliert. Also Jesus sagt, ihr habt gehört, bei den jüdischen Gesetzeslehrern, da ist es so gewesen. Und ich sage euch jetzt, wie es wirklich gemeint ist. Nicht, wie ihr es jetzt vielleicht lebt und uminterpretiert habt. Ich sage euch, wie das gemeint ist. Was Gott sich darunter vorgestellt hat. Er hat also die Worthülse genommen und hat sie mit neuem Leben, mit neuem Inhalt gefüllt. Er hat den Sinn dahinter klar gemacht. Und die Aussagen von Jesus sind recht radikal. Radikal, radix, heisst Wurzeln. Jesus ist also bis zur Wurzel an, um zu erklären, was eigentlich damit gemeint ist. Wie gesagt, schon im Alten Testament haben sie gewusst, man soll nicht morden. 1. Mose 9, 6 zum Beispiel. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Jetzt kommt der Grund. Weil der Mensch im Bild von Gott geschaffen ist, ist er so wertvoll. Jeder einzelne Mensch ist so wertvoll, weil er im Bild von Gott erschaffen ist. Und darum hat man auch im Alten Testament das nur mit dem eigenen Leben eigentlich können gesühnt werden. So wertvoll ist das Leben von jedem einzelnen Mensch und hat sollen geschützt werden. Wenn die Bibel sagt, jetzt du sollst nicht morden, dann geht es im Endeffekt darum, dass jedes einzelne Leben geschützt ist und geschützt wird. Vielleicht müssen wir auch ganz kurz bei diesen Begriff hängen bleiben, Mord. Es gibt ja einen Unterschied zum Totschlag. Es hat sicher Juristen unter uns, jetzt muss ich aufpassen, was ich alles sage, sonst müsst ihr mich korrigieren. Aber wenn ich das aus meinem simplen Laienverständnis so einordne, dann ist Mord etwas, wo geplant worden ist. Wo das Ziel war, dem anderen das Leben zu nehmen. Beim Totschlag ist das anders. Beispiel sind Holzfäller am Baum umhauen und einem von den Bauarbeitern da, dem rutscht die Axt aus und trifft den anderen lebensgefährlich und der stirbt dabei. Das ist aus Versehen passiert, das wäre ein Totschlag. Das ist nicht Mord mit Absicht, sondern das ist da passiert. Der andere ist gleich tot, aber es wird nicht als Mord kategorisiert. Das, was wir da jetzt haben, das ist nicht unabsichtlich. Das, was da erwähnt ist, das ist eine absichtliche Handlung. Also nicht etwas, wo ich eigentlich nichts dafür könnte. Sondern da steckt letztlich eine Absicht dahinter. Und Jesus sagt im Prinzip, du sollst dich nicht einmal auf den Weg begeben, der irgendwann im Mord endet. Jetzt müssen wir zuerst mal vielleicht klären, wo fängt denn der Mord überhaupt an? Wo fängt das an? Wir würden vielleicht sagen, in den Gedanken. Bei den Juden ist der Sitz der Gedanken nicht im Kopf wie bei uns, sondern er ist im Herz. Da, wo zu tiefst Entscheidungen getroffen werden, da fängt der Mord schon an. In den Gedanken, im tiefsten Inneren, wie man anfängt, über jemand anders zu denken. Und das führt dann irgendwann zu Wort. Was dahinter steckt, ist, dass Jesus sagt, du sollst nicht einmal einen Gedanken fassen, wo dich irgendwann in die Gewalt- und Hassspirale hineinbringen könnte, die dann in dieser Katastrophe endet. Nicht einmal ein Gedanke soll in die Richtung gehen, wo es dann einmal so weit kommt. Und dann bringt Jesus eben drei Beispiele. Das erste Beispiel, da im Vers 22a, wo er sagt, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und jetzt merke ich plötzlich, oh, hey, das hat ja mit mir zu tun. Also, gemordet, ich muss glaube das nicht einmal groß sagen, ich habe es in meinem Leben noch nie gemacht. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht als Pastor angestellt worden. Da kann ich guten Gewissens sagen, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Aber jetzt merke ich plötzlich, hey, das geht ja mich an. Zornig bin ich schon oft auf jemanden. Bist du schon mal zornig gewesen? Ich glaube, wir müssen alle wahrscheinlich zugestehen, irgendwie betrifft es mich plötzlich. Und es langt, wenn du nicht einmal mit Worten nur zornig gewesen bist, sondern in Gedanken, in deinem Herz. Das langt schon. Und jetzt müssen wir natürlich festhalten, nicht jeder Zorn ist natürlich Sünde. Es gibt zum Beispiel einen Zorn über Ungerechtigkeit. Das ist nicht da gemeint. Der Zorn, der da gemeint ist, der kann durch Hass, durch Neid, durch Eifersucht entstehen. Hass, wenn mir irgendetwas am anderen nicht passt. Und das kann auch in eine rassistische Richtung gehen. Wenn ich merke in meinem Bauch, wenn ich den anderen sehe, dann zieht sich alles bei mir zusammen. Und was ist die Folge? Ich will gerne den anderen weg haben. Beim Neid, der andere hat vielleicht bessere, schönere Gaben bekommen wie ich. Ich will den anderen gerne weg haben, dass ich nachher besser dastehe. Oder bei der Eifersucht. Der eine die hat ein schönes Haus, ein schönes Auto oder was auch immer. Euch da gerade so, was euch eifersüchtig macht. Und das Beste wäre, der andere wäre weg, dann muss ich das mir nicht antun, dann werde ich nicht erinnert daran, dass ich weniger habe. Und irgendwann, wenn man das weiterspielt mit diesen drei Sachen, dann kommt es so weit, dass ich dem anderen sogar Böses wünsche. Dann kann es so weit kommen in meinem Herz oder auch ausgesprochen, dass ich mir wünsche, Gott straft ihn. Und solche Rachegedanken sind absolut gegen Gottes Willen. So hat er sich das nicht vorgestellt, weil er das Heil für jeden Menschen will. und durch das Gericht würde ich so nicht durchkommen. Jetzt merke ich, jetzt kommt wieder, müssen wir die Bergpredigt verstehen auf dem Grund von der Gnade. Jesus ist gnädig. Und er gibt jetzt zu verstehen, dass das Gebot von Gott eben uns nicht nur betrifft auf eine Tat, sondern dass es bis in unsere Gedanken, bis in unser Herzen hineingeht, was er gern wird verändern will, wie er uns wird haben. Wir sollen nicht einfach irgendetwas unterdrücken und eine gute Laune machen zu dem, was in unserem Herzen eigentlich nicht stimmt. Sondern Jesus wird ganz radikal unser Herzen verändern. Bis an die Wurzeln hineingehen, woher das kommt, was irgendwann einmal könnte im Mord enden. Und das ist möglich bei Jesus. Und Leute, die die Bibel gut kennen und viel lesen, die sagen vielleicht, ja, Dani, da gibt es ja aber auch dann noch den heiligen Zorn. Das stimmt. Jesus selber hat der zum Beispiel gehabt, bei der sogenannten Tempelreinigung, wo er Leute rausgeschossen hat, weil sie Geld gemacht haben im Tempel. Wo er gesagt hat, es hat keinen Platz in Gottes Haus, wo er zornig war, das war ein heiliger Zorn. Aber der heilige Zorn, er hat niemanden verletzt, er hat niemanden getötet. Und er ist nicht egoistisch vorgegangen, sondern hat die Ehre von Gott gesucht. Wenn ich zornig bin, muss ich euch ehrlich sagen, ich weiss nicht, ob mir die Ehre von Gott zuvorderst ist. Habe ich denn überhaupt schon mal so einen heiligen Zorn erlebt? Der Zorn, den ich erlebe, der ist, glaube ich, zutiefst menschlich. Und dann heisst es, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor der Hohen Rat. Bei Dummkopf, da steht ein aramäisches Wort, Raka oder Racha. Das bedeutet so viel wie wertlos. Also du Dummkopf, du bist absolut wertlos. Das macht der andere aber. Das ist ein Ausdruck von grösster Verachtung. Früher, also im Altdeutschen, hat man gesagt, du Tor. Du Dummkopf, du tauge nichts. Du bist wertlos. Und da geht es nicht nur um einen Ärger, wo man irgendwie so zwischendurch für jemanden mal verspürt, sondern es geht um eine tiefe Ablehnung. Eine verachtende Ablehnung, die man Menschen gegenüber haben kann. Und das kann tagelang, monatelang oder ein ganzes Leben lang schon sein. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass wir in geklärten Beziehungen leben. Untereinander und mit ihm. Aber so geklärte Beziehungen, das schließt eine temporäre Wut nicht aus. Das kann durchaus sein, dass man mal ärgerlich oder zornig ist. Und Jesus sagt, wer das Wort, du Dummkopf, Raka, wer das braucht, der gehört vor der Hohen Rat. So, wir wissen vom Hohen Rat, wenn man da gelandet ist, dann ist es bei ganz, ganz vielen ist es bis dann zur Todesstrafe gekommen. Jesus selber hat das erlebt, dass er vom Hohen Rat gestanden ist. Er ist zum Tod verurteilt worden. Unschuldig. Obwohl er nichts gemacht hat. Aber er hat es für uns gemacht. Und da kommt wieder die Gnade raus, weil er hat an dieser Stelle alles für uns bereit gemacht. Er hat all das tragen, was uns trennt von Gott. Er ist den Weg gegangen, obwohl er unschuldig war. Und er ist gestorben an deiner Stadt. Er ist gestorben an meiner Stelle, dass ich die Beziehung habe zu Gott, dass ich wieder leben kann. Und dann lesen wir in 1. Johannes 3, 15. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, müsst ihr aufpassen. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Das habe ich vorher gesagt, ich bin kein Mörder. Da wird euch jetzt gezeigt, dass es schon darum geht, um die Sachen, die im Herz passieren. Und dann heißt es weiter, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Wenn wir also hasset, dann passt das nicht zu Gott dazu. Und auch das hat Jesus gedreht. Auch mit dem darf ich zu Jesus kommen. Jesus belässt es eben nicht einfach nur bei einem Gesetz oder bei Gesetzeswort-Hülse, bei irgendeiner juristischen Formel, wo vielleicht eine staatliche Angelegenheit daraus wird, sondern er erfüllt es mit Inhalt und letztlich mit Liebe. Er sagt, es geht bei dem Gesetz letztlich darum, dass du dich wieder auf den Weg der Liebe machst. Dass du zurückkommst auf den Weg, wie Gott sich mit dir und mit der Menschheit vorgestellt hat. Dass du die Art von Gott wieder widerspiegelst. Und dann macht Jesus in dieser Predigt klar, hey Leute, mir ist ganz bewusst, ihr könnt das nicht von euch. Ihr könnt es nicht allein. Das ist eben nicht etwas, wo ich am Morgen, wenn ich mir das Müsli parat mache und noch schnell zwei Löffel dazu schütte und dann aufnehme und für den Tag das habe. Nein, es muss mir von Jesus geschenkt werden. Er ist der, der das für mich erledigt. Er hat den Weg frei gemacht. Und durch ihn darf ich so eine Art überkommen. Und Jesus macht im Prinzip auch klar, dass die innere Beziehung, wie ich zu meinen Mitmenschen habe, dass das auch Auswirkung hat auf meine Beziehung zu Gott. Das ist jetzt eine spannende Sache. Ich kann also nicht irgendeine gute Beziehung zu Gott abtrennen von meinen Beziehungen zu Mitmenschen. Das hat einen inneren Zusammenhang. Und es macht absolut einen Unterschied, ob du mit deinen Menschen, die dich um dich herum leben, in Frieden lebst oder in Unfrieden. Du kannst dich durch eine Art, wie du mit Menschen umgehst, über sie denkst, mit ihnen lebst, dich auch von Gott entfernen. Das macht Jesus klar eben in dem Beispiel vom Opfer. Ich habe es euch vorher gelesen, ich lese es aber noch mal vor, was es da heisst. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn Juden dort mal ihre Beziehung mit Gott händwelle pflegen, dann sind sie gegangen auf Jerusalem zum Tempel und haben das Opfer dargebracht. Opfer ist ein griechisches Wort, das heisst, das gleiche Wort bedeutet auch, sich annähern. Sie haben also geopfert, um sich Gott anzunähern, um in die Beziehung hineinzukommen wieder. Opfern, sich annähern. Und wenn Jesus sagt, wenn du mit deinem Bruder oder deiner Schwester nicht versöhnt bist, dann musst du schon gar nicht anfangen, ein Opfer darzubringen. Das heisst, du musst nicht anfangen, dich Gott anzunähern, wenn du mit deinem Bruder in Unversöhnung lebst. Das macht keinen Sinn, wenn du versuchst, dich Gott anzunähern und so verstritten mit anderen bist. Gott will viel mehr, dass du im Frieden mit allen Menschen lebst. Und zwar, dass du im Frieden mit Menschen lebst, bevor du zu ihm kommst und ihm schöne Lieder singst, dich wohlfühlst in der Gemeinschaft mit ihm, bevor du irgendwelche schöne Gebete machst, bevor du Opfer bringst. Wir sollen also, was an uns liegt, wirklich bedacht sein, dass unser Herz da stimmt. Und das macht Jesus dann mit einer großen Ernsthaftigkeit deutlich. Auch der Johannes sagt später mal im 1. Johannes, du kannst nicht sagen, du liebst Gott und hasst deinen Bruder. Wenn du das sagst, bist du ein Lügner. Also kann ich nicht einfach zu ihm sagen, ja gut, ich liebe dich, ich ehre dich, ich bete dich an und in meinem Herz denke ich an den, der zwei Stühle neben mir sitzt. Oh. Seht ihr, was da Jesus mit der Ernsthaftigkeit er das gesagt hat? Also ihr müsst jetzt nicht links und rechts schauen. Weil das es geht ja um das, was in eurem Herz ist. Aber er sagt, die Liebe zu Gott, die hat mit der Liebe zu Mitmenschen einen engen Zusammenhang. Mach alles dafür, dass du zu jeder Zeit mit allen Menschen versöhnt kannst sein. Und wenn passiert, was passiert, wenn ich das nicht mache, das spüren wir in diesen weiteren Vers, wo Jesus sagt, wenn ich sage, ja, mir ist das gleich und ich mache weiter wie voran. Und wir stellen fest, in diesen Beispielen, in den drei, die Jesus bringt, da gibt es immer eine Steigerung drin. Jetzt bei dem dritten Beispiel sagt er, und wer zu ihm sagt, du Idiot, da ist nochmal eine Steigerung drin zu den zwei Sachen vorher. Der gehört ins Feuer der Hölle. Du Idiot, das Wort, wenn man das versteht, das ist eigentlich, derjenige ist geistlich und moralisch absolut nichts mehr wert. Da könnte man auch sagen, du Gottloser, du Narr. Das ist absolut die höchste Form, wie man jemanden bezeichnen könnte. Also, das heisst, ich sage dem anderen, du, wo eigentlich im Ebenbild von Gott geschaffen bist, du bist nichts mehr wert. Du bist absolut gottlos, du bist Narr, du bist absolut Dreck. Und vielleicht merken wir auch, dass wir, wenn wir so etwas sagen oder denken in unserem Herz, wenn man so eine Einstellung kennt, dass wir an sich auch gegen Gott etwas sagen. Weil Gott hat jeder Mensch geschaffen, wie wir am Anfang gesagt haben, nach seinem Ebenbild. Also eben auch der, der zwei sitzt, neben mir sitzt. Oder fünf vor dir oder wie auch immer. Oder wo dein Nachbar daheim ist. Gott hat den geschaffen und ich habe kein Recht, ihm das abzusprechen. Jetzt ist da die Hölle genannt. Hölle, die Gehenna. Das ist damals von Jerusalem gsi, wo die Leute all ihren Müll gebracht haben. Die haben das alles auf einen grossen Haufen geworfen. Der ganze Müll ist verbrannt worden und es hat brutal gestunken. Aber es ist nicht nur der Müll gebracht worden, sondern auch wenn Leute hingerichtet worden sind, ist ihre Leichnam dort angebracht worden und auch verbrannt worden. Das ist ein Ort gsi, die Gehenna von Jerusalem draussen. Da hat es gestunken, da hat es rumgesucht, da ist, wow. Ich mag mir das gar nicht bildlich oder geschmacksmäßig irgendwie vorstellen. Absolut ein grusiger Ort. Das hat Jesus da, die Gehenna, die Hölle da erwähnt. Und Jesus macht damit klar, wenn du so lebst und der Zorn und Hass in dir ansammelst, dann ist das wie der Abfall dort auf dieser Müllhalde, wo du für dich behaltest. Da fängt es an, in deinem Leben zu stinken, rumzuziehen. Es ist nur noch grusig, unangenehm. Und Jesus hat ganz andere Gedanken. An anderen Stellen lesen wir, dass wir als die mit ihm in Beziehung leben, als seine Freunde, dass wir ein Wohlgeruch sollen sein. Die Gehenna war kein Wohlgeruch gewesen. Das hat keine gute Ausstrahlung. Wenn du auf dem Weg von der Unversöhnlichkeit laufst, dann endest du da damit, dass dein Herz kaputt geht. Dass auch deine Beziehung zu Gott kaputt geht, leidet, zerstört wird. Und Jesus, er will all das wegnehmen. nichts kann uns die Schuld wegnehmen, außer der Erlöser Jesus Christus selber. Er kann Erneuerung schenken in meinem Herz, dass ich anders denken kann, anders unterwegs sein. Er kann die Erneuerung durch seinen Heiligen Geist bewirken. So in der Vorbereitung ist mir ein Poetry Slam wieder in Gedanken gekommen von Marco Michalczyk. Das ist ein junger Mann, wo ich den Eindruck habe, Gott braucht ihn unwahrscheinlich. Er kann in kürzester Zeit sehr, sehr viel reinpacken und das auch noch in Riem verpackt. Hört euch das mal an. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Jugendveranstaltung, den sich ganz viele Junge aus verschiedenen Kirchen getroffen und haben sich kennengelernt, was er da dazu zu sagen hat, zu sei versöhnt. Vielleicht merkst du jetzt auch, ja, das geht ja eigentlich mich an, das Thema. Wie sieht es denn in meinem Herz aus? Und ich will euch sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung. Versöhnung braucht immer auch noch das Gegenüber. Zwei Leute, die bereit sind, sich zu versöhnen. Und wenn der andere nicht bereit ist, dann vergib ihm wenigstens, weil dazu braucht es nur dich. Vergehen kannst du ganz allein am anderen. Auch wenn der Schritt der Versöhnung noch nicht möglich ist. Dann ist vielleicht immer weiterer Schritt das Draht zum Versöhnen. Wie sollen wir mit der Vision von Jesus in unserem Leben jetzt umgehen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder unser Herz Gott anheben und sagen, hey, zeig du mir, wo etwas bei mir nicht stimmt. Ich will die Beziehung zu anderen Menschen in meinem Leben, ich will es klären. Und ich will noch tiefer kommen in die Beziehung zu dir. Und es ist eine Herausforderung. Es ist uns nicht angeboren, dass uns das Licht fällt. Aber Jesus will das in uns wirken. Und wenn du merkst, du hast so im Herz einen gewissen Groll gegen jemanden oder kannst jemanden nicht leiden, dann fang einfach an, dafür vielleicht auch zu beten. Dann tu jetzt in der Stille oder während einem Lobpreis Jesus einfach sagen, du Jesus, nimm mir bitte die schlechten Gedanken weg, die ich über irgendeine Person habe. Lass mich die Person, die du geschaffen hast, mit deinen Augen sehen und fang dann an, die Person zu segnen. Nicht Schlechtes über diese Person aussprechen, sondern sie unter das Segen von Gott stellen und es wird etwas mit dir machen. Jesus wird dein Herz verändern, das hat er versprochen und das darfst du erleben. Wir dürfen jetzt dann gerade in Lobpreis einsteigen, so vor unseren Gott kommen. Aber wenn du merkst, bei mir ist noch etwas, das ich klären muss. Du kannst gerne auch während dem Lobpreis auf irgendjemanden zugehen, wo du merkst, ich muss jetzt etwas ansprechen, ich muss Vergebung aussprechen, ich muss um Vergebung bitten. Geht aufeinander zu, wenn etwas nicht stimmt. Oder wenn du merkst, ich brauche einfach jemanden, der mir schnell zulässt oder mit mir betet, dann komm, an der Seite stehen unsere Gebetsleute bereit. Nutz das. Bring es vor deinen Schöpfer. Leg es ab. Wenn wir ohne Jesus probieren, auf den Weg der Liebe zurückzugehen, dann wird es nicht klappen. Aber ich weiß, dass er mir meine Schuld, all das, wo ich verbocke, dass er das auf sich genommen hat. Ich darf Vergebung für mich erbitten und auch anderen zusprechen. Der Heilige Geist, er will uns erneuern. Und ich lade euch ein, jetzt im Lobpreis aufzustehen, vor unseren Gott zu kommen. Wer will, kann auch einen Moment einfach mal nur sitzen bleiben und mit Gott im Gespräch sein und sagen, Jesus, schau in mein Herz, ich gebe es dir. Ich zeige es dir. Mach du mich aufmerksam auf etwas, was nicht stimmt. Vielleicht hast du auch während der ganzen Ausführung jetzt schon gemerkt, was bei dir eigentlich dran ist. Ich lade dich ein, setze es um. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns mit liebevollen Augen anschaust. dass du uns geschaffen hast und wir unendlich wertvoll sind in deinen Augen und dass auch unsere Leute um uns herum, Familie, Arbeitskollegen, Freunde, auch die, die wir nicht gern haben, dass sie genauso geliebt sind von dir und dass du sie wunderbar gemacht hast. Jesus, und ich bitte dich, dass wir von dir ein neues Herz bekommen. Dass wir nicht in Streit mit anderen leben, im Hass unterwegs sind, sondern können radikal so anders leben in dieser Gesellschaft, wie du dir das gedacht hast. Dass wir unsere Mitmenschen können segnen können, dass wir uns sehen, wie du uns siehst. Und danke, dass du an meinem Herz, an unserem Herz jetzt führst. Amen.